Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Ach, wie schön. Nochmal. Man sollte sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedienten Seele, aber auch der Feind. Und dann. Erläuterung. Das Wort Atma bedeutet je nach Zusammenhang Körper, Geist oder Seele. Im Yoga-System sind der Geist und die bedingte Seele von besonderer Bedeutung. Da der Geist der Mittelpunkt der Yoga-Praxis ist, bezieht sich Atma hier auf den Geist. Das Ziel des Yoga-Systems besteht darin, den Geist zu beherrschen und von der Anhaftung an die Sinnesobjekte zurückzuziehen. Es wird hier betont, dass der Geist so geschult werden muss, dass er die bedingte Seele aus dem Sumpf der Unwissenheit ziehen kann. Im materiellen Dasein unterliegt man dem Einfluss des Geistes und der Seele. Ja, der Geist ist die Ursache davon, dass die reine Seele in die materielle Welt versteckt wird, weil er sich mit dem falschen Ego identifiziert, das danach strebt, die materielle Natur zu beherrschen. Deshalb sollte der Geist so geschult werden, dass er durch das Geflimmer der materiellen Natur nicht erregt wird. Auf diese Weise kann die bedingte Seele gerettet werden. Man sollte sich nicht erniedrigen, indem man den Reizen der Sinnesobjekte erniedrigt, denn je mehr man sich zu den Sinnesobjekten hingezogen fühlt, desto mehr wird man ins materielle Dasein verschwinden. Der beste Weg, sich aus dieser Verstrickung zu lösen, besteht darin, die Geist ständig im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen. Das Wort Vieh ist hier gebraucht, um diesen Punkt hervorzuheben, dass man nämlich auf diese Weise handeln muss, im Kursiv gedruckt. An einer anderen Stelle heißt es, Mana eva manus yanam karanam nandamokshayoho Bandaya Vishaya Sango Mokyai Nivishaya Manaha. Für den Menschen ist der Geist sowohl die Ursache von Knechtschaft als auch die Ursache von Befreiung. Denn Sinnesobjekte vertiefte Geist ist die Ursache von Knechtschaft. Und der von den Sinnesobjekten losgelöste Geist ist die Ursache von Befreiung. Amrita Bindu Upanishad 2. Deshalb ist der Geist, der immer im Krishna-Bewusstsein beschäftigt ist, die Ursache größter Befreiung. Namam Vishnu Vadaya Krishna Prishta Bhutale Dina Vivakti Vedanta Sami Kunyane Namaste Vasati Guram Gauravari Prasadne Nivashesha Swanyavari Prasadyari Prasadne
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Sadara Shri Vrata Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Zunächst einmal möchte ich nur etwas über den Geist. Der Geist, so heißt es, muss geschult werden, der Freund der bedingten Seele zu werden. Denn wenn er nicht in dieser Weise geschult ist, wird er der Feind der bedingten Seele. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Nun, jemand, der im Krishna-Bewusstsein, nicht im Krishna-Bewusstsein ist, kann eigentlich nicht davon sprechen, den Geist jemals richtig zu haben. Warum nicht? Im Griff zu haben. Weil er immer wieder durch das Geflimmer, so heißt es, der materiellen Natur
in Agitation gebracht wird. Es geschieht so. Wir alle sind in der materiellen Welt gezwungen, eine falsche Identität anzunehmen. Karataham, in einem Jahrzehnt heißt es, wo wir, um in der materiellen Welt überhaupt fungieren zu können. Es ist ungefähr so, wie ein Mensch, der unter Wasser geht, er braucht dazu eine richtige Ausrüstung, um existieren zu können. Man muss einen Gummianzug haben und Sauerstoffflaschen, sonst geht es nicht. In genau der gleichen Weise braucht die Seele in der materiellen Welt, um im Vergessen von Krishna handeln zu können, ein reines Ego. Nun, wenn man sich identifiziert hat mit etwas, was man nicht ist im Körper, geht man, wie man in Deutschland sagt, auf dünnem Eis. Das heißt, es kann sehr leicht zu einem Einbruch kommen, zu schweren oder erheblichen Störungen. Die materielle Natur befindet sich ja nicht unter unserer Kontrolle, sondern wir werden am laufenden Band kontrolliert. Wir werden einmal krank, wir werden altersschwach, wir werden enttäuscht in unseren Hoffnungen. Wir werden aus irgendeinem anderen Grunde nicht in der Lage, tatsächlich zufrieden zu werden. Ihr braucht euch nur einmal die Geschichtsbücher der Menschheit anzusehen. Was ihr immer wieder seht, ist ernsthafte Bemühungen, die Welt so zu ordnen, dass die Gesellschaft glücklich werden kann. Aber dann kommen irgendwelche üblen Verfehlungen von Seiten der Regierenden. Es kommen Kriege auf. Es kommen politische Umwälzungen seitens irgendwelcher leidenschaftlicher Emporkömmlinge. Die menschliche Gesellschaft ist ein Mess. Ja, die menschliche History, wollte ich sagen, Geschichte, ist eine einzige Ansammlung von widerwärtigen Abscheulichkeiten. Krieg und. Erinnert euch nur zurück. Das auswählen lernen von Daten. Das war immer Kriege und dann kam einer an die Spitze, der wurde dann runtergezogen von der Spitze, entweder durch Meuchelmord oder durch Messer am Rücken oder einfach nur durch die Zeit und den Tod. Hier lernen wir und das bedeutet Störung. Im Bengalischen gibt es ein Sprichwort, das besagt, ich baue das Haus, um zu genießen, aber leider verbrannte es. Das ist ungefähr so das, was für materielles Leben gebraucht wird. Es ist eine Serie von Enttäuschungen. So, im Krishna-Bewusstsein lernen wir es, durch einen allmählichen Vorgang den Geist von Störungen zu befreien. Und zwar können wir das nur dann, wenn wir unsere falsche Identität, unser falsches Ego aufgeben. Wie fiel das gestern an? Da war unser Gast hier und der wurde plötzlich von einem anderen Gast gewaltsam angegriffen, so ein Mädchen, und da wurdest du an den Ohrläppchen rausgezogen aus dem Tempel und wahrscheinlich mit auffüllend worden, überschüttet, wie es in diesem Teil Berlins ganz und gäbe ist. Da musste man einfach das falsche Ego ein bisschen kontrollieren, sonst wäre das sehr erheblich gestört worden. Das passiert immer solche Sachen. In der materiellen Natur werden wir in unserem durch das Geflimmer Maya agitiert und beunruhigt werden. Solange jemand auf der Ebene des falschen Egos ist, wird er gestört werden, ganz gleich, was auch geschieht in seinem Leben. So, ich möchte euch da sozusagen einen leichten Tipp geben. Nun, Maya, und das ist das Interessante, kommt manchmal ganz feinstofflich. Sie erwischt uns in unseren feinsten Punkten. Ich glaube, jeder von uns hat theoretisch schon akzeptiert, wir müssen in dieser Welt lernen, als ewige Diener demütig zu handeln, damit wir in einer sicheren Glocke von Krishna kommen, Herzlichkeit. Wie wir aufgeblasen im falschen Ego zu handeln, sind wir hoffnungslos dem auf und ab tanzenden Geflimmer der materiellen Natur unterlegen. Wir haben das alle theoretisch akzeptiert, wir sind fest davon überzeugt. Aber Maya kommt doch so fein in unser Leben hinein, ohne dass wir es merken. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne die Geschichte von einem Brahmana erzählen, an Alba, der ein reiner Gottgeweihter war. Er hatte einen Dienst zu Krishna, der relativ einfach war, und zwar zog er Blumen auf, um sie für Krishna, eine Gelande zu Krishna zu offerieren. Und er hatte auch einen Tulsi-Garten, wo die heilige Tulasi-Pflanze also versorgte und hielte und war so ständig beschäftigt. Eines Tages begab es sich, dass eine Prostituierte des Weges kam. Ihr Name war Deva Devi. Die war so schön, dass es nur reichte, dass sie mit den Augenbrauen, die Augenbrauen hochzog, dass die Männer ihre Selbstkontrolle verloren. Ja, es wird gesagt, dass Könige Schlange standen vor ihren Lustgemächern, um ein romantisches Schäferstündchen mit ihr verbringen zu können. Wir sprechen gerade über die Einflussnahme Maya im Leben eines Devotees, Parashaya Prabhu, und bringt das ein mehr Beispiel von einem Devotee, der einen Blumengarten zu Krishna anrichtete, um die Blumen zu geben, der dann aber verlockt wurde von einer Prostituierten namens Deva Devi. Sehr wichtige, interessante Geschichte, lässt sich ruhig hinten, lässt sich festhalten, das ist der Lauf der Geschichte vor. Und so, ja, oh, genau die Geschichte mit dem Berg. Hört jetzt, wie sich das Drama entfaltet. Deva Devi ging an den Garten des von Vishnu Rata vorbei. Und Vishnu Rata war gerade dabei, die Blumen zu entsorgen, putzte die Blumen. Und als sie so vorbeiging, schaute er gerade durch so zwei Sonnenblumen oder so Blumen hindurch und sah sie, die in voller Montur war, auf dem Wege zu einer weiteren sinnvollen Verabredung. Und er guckte einfach weg, er sagte, es ist keine Blume, hat nichts mit meinem Service zu tun, und ging weiter in seinem Service zur nächsten Blume. Deva Devi konnte das nicht verkraften, die dachte. Dieser Mann meint, mich ignorieren zu können, da aber bin ich die Schönste, ohne Konkurrenz, das lasse ich jetzt auf mich sitzen. Innerhalb 7 Tage wird dieser sogenannte Vaishnava, dieser sogenannte Gottgeweihte, nur noch eines tun, in Verzweiflung Deva Devi chanten und nicht mehr Hare Krishna. So wird es schon, wie das wohl seine Geschichte lernen kann. So, ja, das war gefordert. Was tat sie? Sie stürzte sich in die Gelandung eines, eines Weisen und fing an, vor Vishnu Rata Sitte fromme Lieder zu singen. Eines Tages, so nach 4 Tagen, wo sie ununterbrochen heilige Lieder sang, kam Vishnu Rata raus und sagte, du singst sehr schön, bitte sing weiter. Ja, mach ich auch. Hare Krishna! dann kam ein Wetter und Katastrophe und die Deva Devi wurde also durchgeweiht mit dem Wasser, mit dem Regen. Dann hörte er auf zu sehen. So Vishnu Rata kam auf seine Hütte hervor und den Regen und sagte, warum hörst du ihn auf zu sehen? Ja, sei recht, bin total erkältet. Ich kann nicht mehr weiter singen. Mein Kleid ist total, meine Bild ist durchgeweicht bis auf die Nacht gehauen. Oh, das ist ja nicht gut. was sollen wir tun? Ja, kannst du mir nicht dein trockenes Gewand geben? Und dann kann ich dir vielleicht weiter sehen. Ja, sagst du bestimmt, ich habe auch nur Handtuch in der Kleider. Das ist vielleicht ein bisschen unbeziemlich. Ich bin doch Brahmachari. Ach, ich bin auch Brahmachari, sagte sie. Das geht schon, das ist schon okay. Und so trennte sich Vishnuvarta unglücklicherweise von seinem Gewand, was er ihr gab, und dann zog irgendwie so was ganz, das durchgeführt, was ganz, was wieder von ganz wenig an, ein bisschen dran, Stoff, also, dann sagte er zu ihr, willst du nicht in meine Hütte kommen, da kann man besser sehen, das kriege ich nicht. Also natürlich, und sie sagte selbst, dass der Einladung ist, dann bin ich hier. Und dann in der Hütte weiter. So nach am sechsten Tage sagte sie, ach, folgendes, ich muss jetzt nach Hause zu meiner Mutter. Und die wird mich zwingen, Prostitution zu betreiben, weil sie sehr arm ist. Und ich bin geeignet für diese Profession. Jetzt ist eine Ausbildung vom Lieder. Ach, sagte Vishnuvarta, muss es sein, dass du eine reingeweihte Krishna auf die Straße gehst? Das kann ich nicht erdulden. Und der Beschützer in den Kind kommen auch. Ja, sagte sie, da gibt es nur eine Chance für dich und für mich. Du musst mich heiraten. Ja, das wollte ich doch nicht machen. Ich bin doch Brahmachari und ich wollte eigentlich Brahmachari bleiben.
Ach, da muss ich eben auf die Straße. Keiner liebt mich.
Somit lassen Sie schon weiter auf. Wenn es so ist, heirate ich dich eben. Nun, Krishna schaute das Ganze an. Er schaute an, wie der Geist seines Devotees langsam angehafteter und immer angehafteter wurde und wie Vishnuvarta mehr und mehr von seinem spirituellen Halt verlor in der Gemeinschaft dieser raffiniert vorgehenden Dame vom horizontalen Gewerbe. Sie kam schließlich, beschloss Krishna, einen Plan zu machen. Und zwar, Devadevi ließ sich also heiraten, das war eine ganz schnelle Sache, ging blitzschnell, und einen Tag nach der Heirat lief sie weg nach Hause und kehrte nicht wieder zurück zu Vishnuvarta. Vishnuvarta war natürlich jetzt sehr gestört, er war verliebt bis über beide Ohren. War verliebt bis über beide Ohren und er konnte sich einfach nicht mehr loslösen in dieser Phase. Und fing an zu weinen. Deva Devi, wo bist du? Warum hast du mich verliehen? Jetzt haben wir schon geheiratet und am Hochzeitstag bist du schon weggelaufen. Was soll ich mir denken? Und er weinte und rührte die Haare aus und sendete nur noch Deva Devi. Das war der teuflische Plan der Prostituierten. Und durch einen Unfall schickte er einen goldenen Topf, der sich plötzlich in seinem Besitz befand, zu Deva Devis Mutter, um Deva Devi zurückkehren zu werden, wie er von bewirken. Was war geschehen? Der goldene Topf kam von der Essgeschirr der Devis und Krishna hatte es so arrangiert, dass dieser goldene Topf den hatte er bei Vishnuvarta hingebracht. Vishnuvarta hatte in seiner Verzweiflung gesagt, ich muss diese Deva Devi zu mir zurückbringen und hatte diesen goldenen Topf als Preis gegeben. So, im Tempel kam ein großer Verlustanteil auf, denn da fehlte der goldene Ess, das goldene Essgeschirr, das in der Opferung gebracht wurde. Und Polizisten gingen über die ganze Stadt, um den goldenen Topf wiederzufinden. Und Devadevi nun, die den Vishnuvrata völlig auf den Boden bringen wollte, hörte die Polizisten nach dem goldenen Topf rufen und sagte, hier, ich habe den goldenen Topf. Wisst ihr wohin? Woher? Von dem Vishnuvrata, der mit mir, einer Prostituierten, heimlich Gemeinschaft pflegt und mich mit dem Essgeschirr der Devis bezahlt. Urteil selber, ist er nicht ein Schwein. So war die Polizisten gingen zu Vishnuvrata, wollten das nicht glauben, aber als sie näher kamen, hörten sie ein wildes Schreien: Devadevi, komm zurück, du hast mir mein Herz gestohlen, gib es wieder zurück und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, das ist denn das für ein Brahmana, der statt dem heiligen Namen im Namen einer Prostituierten schadet. Der ist auch in der Lage, das Essgeschirr der Devi zu erklären und es als Bezahlung einzulösen. Und so wurde Vishnuvrata, der überhaupt nichts mehr sagen konnte, zu der Angelegenheit gefangen genommen. Nun, am Tage und darauffolgenden Nacht erschien der Devi dem König, der das Urteil sprechen sollte, über Vishnuvrata und klärte ihn auf und sagte, mein Devoti namens Vishnuvrata ist unschuldig. Er ist in Verwirrung gebracht worden von dieser mafiösen Prostituierten, die in ihrer traurigen Eitelkeit und wieder von weiblichen Eitelkeit gestört wurde. Und ich habe es arrangiert, dass er in schwere Zeiten kam, indem ich ein Goldtopf gestohlen habe von mir selber und ihn bei Vishnuvrata verborgen habe, der nicht mehr wusste, dass er im Leib der Trennung und einfach irgendwas drauf schwer ausgegeben hat, von Zahlung oder um ihn zurückzugewinnen. Er ist nicht schuldig, der schuldig ist, der die Devadevi. Der König träumte, nahm diesen Traum wahr und war am nächsten Tag immer noch erleuchtet von dem Traum hin zu Vishnuvrata und sagte, mein lieber Vishnuvrata, ich will euch nicht entschuldigen, ich weiß nicht, wie die wahre Sachlage ist, diese Devadevi darf nicht mehr im Königreich sein, sie ist von dieser Vergesellung, das können wir nicht gebrauchen. Und so wurde sie ausgebrochen. Sie aber, das hatte auch einen guten Aussatz, lernte durch die Lektion, nahm ab, ging weg von ihrem sinnvollen Leben, fing an den heiligen Namen zu zählen und wurde eine große Vaishnavi, der dann später vergeben wurde von diesem Vater. Diese Geschichte, finde ich, zeigt in einer so eindeutigen Art und Weise, wie wir hin und wieder in der Aufnahme unseres hingebungsvollen Dienstes erleben müssen, wie wir aufgrund unserer falschen Identifizierung von dem Geflimmer der materiellen Natur in Anspruch genommen werden, wie unsere Aufmerksamkeit absorbiert ist und wir dann nicht mehr in der Lage sind, zu leben, was ich sage. Das kommt vor. Deswegen ist es wichtig, dass man von vornherein den Geist mit Krishna Bewusstsein hört und betet zu Krishna, nicht zu Fall zu kommen. Wenn Vishnuvrata zu Fall kommt, dann können wir auch zu Fall kommen. Das kann durchaus passieren. Wir müssen beten zu Krishna, dass wir während der Ausübung unseres hingebungsvollen Dienstes im Geiste und dann später auch in Wort und Tat nicht zu Fall kommen. Die materielle Natur ist ein sehr heavy Trainingsort wo wir nur mit großer Entschlossenheit und vor allen Dingen nur durch die Gnade Krishnas Sicherheit vor dem Angriff Mayas kriegen. Ich möchte also an dieser Stelle sagen, der Pfad des Krishna-Bewusstseins ist also für sich ein innerer Weg, wo man den Geist mit Service zu Krishna beschäftigt und mit dem Krishna-Thema, wo man Krishnas Transzendentalen Lilas, seine Wirkungsweise mit den Devotis und analysiert. Wer das nicht tut, wer den Geist nicht positiv beschäftigt und aufhört, wird er dem Wirk von Maya angegriffen werden. Das ist keine Schwarzmalerei, keine Himmel- und Höllenpredigt, sondern eine Tatsache. So, in der Bhagavad Gita wird uns gesagt, was geschieht, wenn man den Geist auf der anderen Seite bezwingt, indem man sich mit dem Leben beschäftigt. Der Geist wird zum besten Freund und bald sehr transparent. Ihr werdet interessiert sein zu hören, dass der Geist ursprünglich von seiner reinen Beschaffenheit in der Tugend ist. Der Geist ist sehr, sehr hilfsbereit, wenn er ruhig ist. Er kann uns dienen und transparent werden, also dass wir damit tatsächlich Krishna sehen können. Und der Geist ist gemacht dazu, über Krishnas Krankentagesspiele nachzusehen. Und deswegen sind Krishnas Krankentagesspiele einfach so ausgelegt, dass sie sehr anziehend und interessant werden, wenn man wiederholt von ihnen hört. Srila Prabhupada war sich sicher in der Präsentation seines Krishna-Buches, wo er eine Zusammenfassung der Spiele Krishnas gab, dass jeder, der es lesen würde, ein Devotee Krishnas werden würde. Warum? Weil Krishna so attraktive Spiele ausführt in dieser Welt, die so anziehend, dass der Geist sofort immunisiert wird, über das Geflimmer Mayas nachzudenken. Es ist einfach viel attraktiver, über Krishna nachzudenken. Viel ausführen wollen. Wenn man über Krishnas Schmuck nachdenkt. Krishna zum Beispiel geht manchmal in Sandalen aus Blumen. Allein darunter kann man den ganzen Tag nachdenken. Wohl heiß werden. Und so weiter und so fort. Krishnas Haut ist sehr, sehr Persönlichkeit und Form ist sehr, sehr attraktiv. Wenn man durch den Vrindavan-Wald geht und auf der Flöte spielt, kommen die Wolken und tun interessante Rhythmen sondern dazu. Nehmen teil auf diese Weise am Flötenkonzert des Herrn. Krishnas Aktivitäten sind von vornherein liebenswert und anziehend für das Herz. Wir müssen es deswegen lernen, mehr Zuflucht bei der Person Krishnas zu finden. In Vrindavan gibt es große Devotees, zum Beispiel, wenn man an den Govardhan-Hügel geht, an das Ende des Govardhan-Hügels, wo da ist ein Deity, eine Bildgestalt von einem Lala Bab, wie hieß der nach? Lohubaba, Lohubaba, irgendwie so. Der sitzt da und schaut in die Richtung, wo Krishna Vrindavan verlassen hat und wartet immer noch auf Krishna. Schon seit 5000 Jahren. Weil Krishna so anzieht ist. Ihr findet die spirituelle Kultur Indiens auf dieser anziehenden Natur Krishnas basierend. Und noch heute seht ihr, wie tausende von Leuten auf Prozession Krishna das Tempel besuchen. Einfach um eine kleine Sekunde, eine Sekunde Krishna zu sehen. Es gibt beispielsweise in Maharashtra einen Tempel namens Pandapur, steht der, wo Vital ist. Vital ist eine sehr interessante Form Krishnas, die vor tausenden von Jahren sich dort manifestiert hat. Hört diese Geschichte an, und wer sie hört, wird sofort den Wunsch haben, dorthin zu gehen. Sehr anziehend.
Einst besuchte Radharani Krishna in Dvaraka und Rukmini hörte, dass Radha vor Krishna bevorzugt war. Weil ihr das nicht so genehm war, verließ sie den Palast und Krishna ging sie suchen. So, auf seiner Suche kam Krishna in Pandapur an, wo ein Devoti gerade damit beschäftigt war, sich für seine greisen Eltern zu sorgen. Und Krishna sagte, ich hätte da etwas zu besprechen, ich suche Rukmini, ist sie hier vorbeigekommen. Der Devoti sagte, warte einen Augenblick und gab ihm einen Stein, wo sich, ein Ziegelstein, wo sich hinsetzen konnte oder wo drauf stehen konnte. So, als er kam, sah er, wie dieser Krishna in einer Bildgestalt dastand, selbst manifestiert. Eine graue, ein brauner oder schwarzer Stein mit einem mit einem Lächeln. Und beide Hände so auf der Hüfte. Hat er auf dem Stein gestanden und gewartet. Er sah diesen selbst manifestierten Deity und brachte seine Ehrbietung dar. Und er hörte vom Deity eine Anweisung: Bitte baue einen Tempel, ich möchte hier die Devotis sichten, die hierher kommen. Und so hat er dann dieser Deity seinen Platz gefunden in dem Tempel von Pandapur am Flusse Bhimas. Heute kommen noch immer 700.000 Devotis einmal oder zweimal jeden Monat actually zu diesem Tempel. Jeden Monat ist da ein Riesenfestival mit einem der Ekadasi in diesem Monat. Da gibt es sogenannte Dindi-Prozession. Das sind ganze Dörfer, die von einem von den Dörfern, also die aus der Umgebung kommen. Die längste Reise ist 350 Kilometer. Die findet aber nur einmal im Jahr statt. Sonst kommen nur die Dörfer vorbei, Prozession, Chetna Hare Krishna. Und obwohl es tausende von Leuten sind, wenn die zusammen spielen, ist der Rhythmus wie einer. Das wird richtig erwähnt. Die sind so Expert, die spielen mit den Kartus. Du hörst nicht, dass es viele sind vom Rhythmus, ja, dass es leichte Verlagerungen gibt im Timing. Es ist alles genau getimed. Wir haben riesen Flaggen, wie wir sie auf unser Programm jetzt bauen wollen. Die sind hin und her wählen. Und es ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice da, diese Festivals. Kommenden einmal oder zweimal im Jahr sind es also wirklich ja, sehr, sehr viele, 700.000, sagte ich, um dieses Festival zu sehen und daran teilzunehmen. Ein Blick von der wunderschönen Bildgestalt Krishnas auf die wunderschöne Bildgestalt Krishnas erhält sie für lange, lange Zeit und macht diese beschwerliche Reise tausendmal wert. So, wir können, wenn wir es lernen, unseren Geist so zu richten auf Krishna, wie es in der alten spirituellen Kultur des Krishna-Bewusstseins üblich ist, die noch heute intakt ist in einigen Stellen, die Leiden, die dann entstehen, wenn das falsche Ego getroffen wird durch das Flimmer in der materiellen Welt, die Arrangierung in der materiellen Welt. Wir können dann selbst glücklich werden in dieser materiellen Welt. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Und euch alles Gute wünschen, den Geist zu kontrollieren und ihn zum Freund machen. Wenn wir das lernen, ist unser spirituelles Leben ekstatisch. Gut, wir sind hier beim Ende angekommen. Lass mal eine Ramane, du hast sicherlich eine Frage. Ja. Ja, bitte. Und Mini kam später zurück und sie haben sich wieder arrangiert. Also das ist diese transzendentalen Spiele sind eigentlich nur dazu da, um die Bodhis zu sichten. Denn Lord Vitanath wäre nicht gekommen nach Pandapur, wenn er nicht Rukmini gesucht hätte, um sie zu bewältigen. Und nachdem er sich dem Devoti offenbart hatte auf dem Wege, war sein Zweck erfüllt und Rukmini war besänftigt und ist dann auch in einen Tempel gekommen, in einer Deity-Form, der gleich hinter dem Vitanath ist, im Vitanath-Tempel. Schön, dass du wirklich, ja, also das, eigentlich sind sie ewig zusammen. Das sind nur Spiele, um uns zu sichten oder um unsere Faszination zu erwecken. Und es ist schön, dass deine Faszination erweckt ist, dass du den Ausgang auch wissen möchtest. Ja. Gibt sogar ein Lied. Panduranga Vitanath Harinarayana Harinarayana. Singen die da. Ja. Diese Gorni Dagi.
Ja.
Gut. Voller Massi. Du kannst im du verstehst, glaube ich, auf Deutsch, oder? Purnamasi fragt, wie man über Vrindavan meditieren sollte, wenn man noch nicht Vrindavan besucht hat. Du hast ja Beschreibung von Vrindavan im Krishna-Buch. Ist vielleicht nicht so natürlich für dich, über Vrindavan zu meditieren. Man muss auch nicht künstlich sein, Purnamasi. Das ist wichtig, not artificial. Wenn du nicht über Vrindavan nachdenken kannst, weil du nicht da warst, lest das Krishna-Buch und wünsch dir, dass du eines Tages über Vrindavan nachdenkst. Aber es ist nicht so, dass ein Devotee immer künstlich versuchen sollte, um ein super guter Devotee zu sein, jetzt auch noch über Vrindavan nachzudenken. Und dann muss ich noch über Nityananda nachdenken und am besten noch über Eka Chakra. Ich weiß auch gar nicht, da sind mir überhaupt viel zu viel, wo ich überall nach. Also, wenn du nicht über Vrindavan nachdenken kannst, irgendwann wirst du nach Vrindavan sicherlich kommen und dann kommt es allein. Natürlich muss man sein. Ja? Das sind junge Leute, die das auch sehr jung, die sehr denken. Manchmal werden sie das so. Ich glaube, das ist die beste Antwort für dich. Du hast es persönlich gestellt, diese Frage. Wir sollen im Krishna-Buch nachlesen, dann wird unser Geist nach und nach angezogen zu dieser transzendentalen Heimat. Wir haben ein Problem. Wir sind heimatlos in dieser materiellen Welt. Also, wie hatte Jayadev so schön rührig, schön schmalzig, das Stricke dann Heimweh. Nicht? Wir haben keine spirituelle wir haben eine spirituelle Heimat, hier sind wir ja im Kreise und können jetzt ein bisschen diese altdeutschen Worte gebrauchen. Wir sind in der materiellen Welt, aber wir haben nicht das Gefühl, dass wir zur spirituellen Welt zurück müssen. Wir haben kein Heimweg in dem Sinne. Ne? Wir haben kein wirkliches Heimweg, in die spirituelle Welt zu gehen. Ne? Das ist natürlich schon bedenklich, Purnamasi. Aber, ja, oder wenn das kommt, musst du ein bisschen mehr Informationen über Vrindavan aus dem Krishna-Buch lesen. Und vielleicht wird Krishna dich eines Tages dahin lassen. Könntest du mir gut vorstellen? Es kommt ganz plötzlich, dann ist es plötzlich Krishnas Arrangier und man weiß, jetzt ist der Zeitpunkt und dann ist man plötzlich da. Und kriegt als erstes Durchfall. Dann muss man wirklich kämpfen, dass man auf der Geist auf der spirituellen Ebene wäre. Ganz anders nach Vrindavan zu gehen. In Vrindavan muss man zu seinem Geist jeden Tag predigen. Du siehst jetzt Vrindavan nicht. Mach keine Vergehen. Denk nicht, das sei ein gewöhnlicher Ort. Deswegen ist es gut, wenn neue Devotees noch nicht hingehen. Wir hatten das in einem Schauspiel gemacht, da hatte Gurachandra gekannt. Und wie war das Ogogo Maharaj?
Ogogo Maharaj, I'm suffering.
Ich leide. Woran liegt, liegt das Vergehen?
Ist das due to bad karma or due to offense?
Ja. Ogogo Maharaj, ich leide. Liegt das am schlechten Karma oder am Vergehen? Gurachandra hatte nämlich immer hatte zwei Aktivitäten. Fotografieren und die Felder aufsuchen. In den Damen. Ja, zum Schluss. Und dann hat wir in dem Schauspiel das ein bisschen auf die menschliche Ebene gebracht und hatten uns die Fragen lassen. Ich leide nicht, dass ein Vergehen oder schlechten Gaber da hat der gute Maharaj gesagt. Ich glaube, er hätte was Pillen nehmen. Nicht, ja, das geht er an zu beruhigen. So, wir müssen einfach in die Damen werden wir in die Probe auf die Probe gestellt. Da muss man auch den Geist zum Freund machen. Aber es geht viel einfacher als viel. Parashaya.
Ich wollte nochmal fragen, ob die Vaikuntha Lokas, das sieht ja oft immer so aus, auch auf diese weltlichen Bhagavata.
Ja.
Das ist viel mehr von den Vaikuntha Lokas gibt, weil das heißt, das sind unbegrenzt viele Dinge.
Ja, stimmt.
Vaikunthas. Und einen großen Loka Vrindavan daneben.
Ja.
Und wenn man auch so die Devotis anguckt, so insgesamt in Indien hat, so habe ich das Gefühl, da gibt es da viel mehr Verehrer von nicht von Krishna, in der Form als Krishna, sondern als Narayana. So. Mhm. Die Frage ist jetzt, Weil du hast auch gesagt in einer Vorlesung, dass in eine Ecke von Goloka, da passen alle Vaikuntha Lokas rein.
Stimmt.
Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass hier in der Materialwelt nicht so viele Krishna-Devotis sind, dass das etwas über die großen Größenanzahl von Vaikuntha im Vergleich zu Krishna-Loka bedeutet. Überhaupt nicht, denn die materielle Welt ist ein Gefängnis. Wir sind hier absolut in der Mindestzahl. Das ist ein unbedeutender Teil der Gesamtschöpfung. Wenn hier diesen unbedeutenden Teil ein bisschen mehr über Narayana und Vishnu unterrichtet gewusst wird, heißt das nicht, dass deswegen ja Goloka Vrindavan nicht größer sein kann als Vaikuntha. Überhaupt nicht. Dies ist einfach ein Gefängnisteil der Materie, der Gesamtschöpfung. Und was jetzt Vrindavan betrifft, seine Raumdimension, das ist unbegreiflich. Das ist unbegreiflich. Man kann auch sagen, in ein Staubkorn von Vrindavan geht das ganze Materie-Universum hinein. Weil diese spirituellen Größen sind jenseits von Raum. Gut, wir sind ein gesundes Ende gekommen. Hare Krishna.